Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Rapper, Produzent und Lebemann Morlock Dilemma.
Yes, yes, herzlich willkommen. Eine neue Folge Beats und Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Mit meiner Wenigkeit, mein Name ist The Breed. Ich hoffe, euch geht's gut. Und es hat natürlich wieder länger gedauert als gedacht. Deswegen höre ich jetzt einfach auf, den nächsten Podcast schon in dem aktuellen anzuteasen, weil das immer nach hinten losgeht. Aber ich habe heute dafür einen umso eloquenteren und schöneren Gast, den ich auch gerade sehe. Er hat sich für mich sogar heute extra keine Hose angezogen. auf jeden
das
Fall
ist privat.
Es ist auf jeden Fall jemand, den ich schon länger kenne als alle meine vorherigen Gäste und jemand, der für Untergrund-Deutschrapper, also zumindest, wenn man in einer Stadt wie ich wohnt, in Halle und Umgebung Leipzig, zu einer Blaupause geworden ist. Das kann man einfach so sagen. Er ist der Selfmade-Man im Hip-Hop-Zirkus und hat deshalb auch bis heute, glaube ich, keine eigene gechartete Solo-Platte. Sprechen wir gleich mal drüber, warum das vielleicht auch so ist. Und er ist außerdem auch, er kennt jemanden, der auch produziert, formulieren wir es so.
Ja.
Und das qualifiziert ihn dann auch tatsächlich neben der Freundschaft auch, den hier bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Herzlich willkommen, der liebe Morlock Dilemma.
Ja, ich danke dir für dieses Intro. Das geht natürlich runter wie Öl. Ich bin vor nicht ganz einer halben Stunde aufgestanden. Und so möchte man eigentlich jeden Tag geweckt werden.
Sag ja, ich du, das ist eine Frage des Geldes und ich sollst du dir jeden Morgen so.
Sehr gut, das kriegen wir hin. Ja, dank dir für die Einladung.
Ja, sehr gerne, freue mich natürlich. Wir haben ja schon länger darüber gequatscht, dass wir es mal machen wollen. Und dann
ach so, zu der Hose muss ich aber jetzt was sagen. Also sonst kommt sonst wenn wir das jetzt hier so wegschmeigen, kommt das echt weird. Es ist halt hier gefühlte 35 Grad bei mir. Und ich habe dir gerade schon gesagt, kannst schon froh sein, dass ich, weil ich kann ja auch den Ventilator nicht anmachen, da kannst schon froh sein, so, dass ich überhaupt noch überhaupt was anhab hier in meiner Hitzebuff. So, aber weißt du, also das zu dem Thema. Und ich habe eine Unterhose an. Also ich habe
du warst nicht nackt, aber ich saß, als du dir kurz einen Kaffee geholt hast, dachte ich, weil ich habe nämlich überlegt, ob ich mir eine Hose anziehe oder nicht. Und dann dachte ich, ja komm.
Alter, du bist Producer, du kannst den ganzen Tag in Shorts rumrennen. So. Das ist das Privileg deines Jobs. Außerdem, ich meine, wir kennen uns ja auch schon so lange, wie du schon beschrieben hast. Da dachte ich mir, wozu die Etikette?
Das stimmt.
Wir kennen uns. Hier, uns ist nichts peinlich voneinander.
Also,
zieh jetzt diese Hose aus.
es gibt, glaube ich, schlimmere Momente.
Ja, auf jeden
Fall. Lass uns doch mal drüber quatschen, wie wir uns kennengelernt haben und außerdem, warum ist es eigentlich immer noch so warm bei dir? Ich dachte, dass in deiner Wohnung mittlerweile die Sanierungs-, Renovierungsarbeiten
so
wieder ständig stattgefunden haben.
Nee, die Sanierungen sind durch, aber ich habe halt so ein, also ich kann es mir nur so erklären, ich habe so ein Endstück vom Haus, also ich bin so in das Gartenhäuschen nennt sich das, also so ja. Hinterhof.
Ja.
Und ich glaube, meine Wand hier ist so, die grenzt zur nach außen, ist so eine Brandmauer dahinter und ich befürchte, die Hitze staut sich halt hier. Ich weiß gar nicht, ob draußen sieht es auch gar nicht so heiß aus, aber hier ist es halt sau heiß. Im Winter ist es auch sau kalt, also so echt gut getroffen, so eine umgekehrte Thermoskanne.
das heißt dann immer, dass schlecht gedämmt ist.
Ja.
Wir kennen uns wirklich schon ewig lange, habe ich festgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange, aber ich glaube, wir müssen
20 Jahre
fast das 20er jetzt voll haben. Ja. Ich erinnere mich, wenn ich mich, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber in meiner verschwommenen, verklärten Erinnerung trete ich in eine in Wolfen-Nord befindlichen Jugendclub in Wolfen-Nords Plattenbaugebiet, so um die 2001, 2002 herum, trete ich hinein und dort ist es dunkel und verraucht und es stehen so diverse rappende Wolfener auf der Bühne und machen rappen so, wie man 2001, wenn man aus Wolfen kommt, halt gerappt hat, sag ich mal.
Stimmt.
Und dann kommt jemand, nimmt das Mikrofon in dieser Crew und fängt an zu rappen. Es ist unfassbar schlechter Sound. Ich verstehe nicht wirklich etwas. Aber ich merke, wow, da ist eine Delivery und ein Flow und eine Präsenz in der Stimme, die sich um Meilen zu dem unterscheidet von all diesen Leuten, die da gerappt haben. Und ich glaube, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und ich war, glaube ich, mit ich müsste lügen, mit irgendeinem der anderen Leipziger Urgesteine dort, ob das Marcel MC gewesen ist oder Bauer MC, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fragte ich, wer ist das? Und dann hieß es, das ist Dilemma, da hieß du noch nicht Mord auf
ja, ja, genau, Dilemma. Das Dilemma hatte ich. Dilemma genau. Oder das Dilemma war am Anfang. Ja, das stimmt, genau. Das ist krass. Ich hätte jetzt nicht terminieren können, wann wir uns da das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Aber wenn das die Veranstaltung ist, wo ich denke, von der du gerade gesprochen hast, dann waren da tatsächlich sogar richtig viele aus verschiedenen Städten. Also das war eben lustig, weil jetzt Ende des Monats, also ich weiß nicht, wann die Sendung kommt, aber im Ende Juli spiele ich tatsächlich auch mal wieder in Wolfen-Nord. Die haben es Ewigkeiten mal probiert. Jetzt haben sie da so 2-3 Blöcke verkauft, um sich die Gage für mich zu leisten. Aber nee, Spaß beiseite. Also ich freue mich auch, weil es halt auch jetzt so ein runder Geburtstag wird. Tatsächlich haben wir auch damals unsere Crew in dem Dreh so in Wolfen-Nord auch gegründet, also diese NOK-Crew. Von der du wahrscheinlich sprichst, wo wir dann dort Auftritt hatten.
Ich nehme an, ja.
War eine verrückte Zeit. Also da, ich kann mich an diesen Abend, glaube ich, auch erinnern. Also wir waren öfters dort, aber es gab so diverse Abende, wo wirklich aus und so, ich sag jetzt mal Raum Nordsachsen und Sachsen-Anhalt echt, also jeder, der irgendwie einen Mic halten konnte, da war und dann, wie du es beschrieben hast, schlechter Sound, aber Open Mic halt, ne?
Ja, das ist mir damals auf jeden Fall schon krass aufgefallen, dass du da so ein Sonderfall gewesen bist, was Flow und Delivery angeht. Wobei ich glaube, dass als ich dich dann nochmal Jahre später wieder live gesehen habe, dann ist mir auf jeden Fall die Entwicklung auch nochmal von der Deutlichkeit der Sprache,
ja,
gerade
Logo.
Live. Das war damals, war das einfach so, man hat gar nicht wirklich viel verstanden, weil es auch noch viel schneller, glaube ich, vom
Web her war. Silben reingepackt ohne Ende,
genau,
das stimmt.
Aber es war halt krass. Und dann kam irgendwie um diese Zeit rum, glaube ich, müsste dann auch das erste Tape rausgekommen sein, dieses Ego-Shooter-Tape.
Ja. Deswegen Ego-Shooter kam ein bisschen 2, später. Also, ja, 2003, glaube ich, kam das. Ja. Aber wir hatten jetzt mit NOK, hatten wir, glaube ich, 2001 schon dann den ersten
True-Sampler
oder Tape halt, ne?
Ja, also auf jeden Fall an einen Song, an den ich mich dann erinnere, weil es immer noch, spielt sie auch, glaube ich, immer noch live, ist dieser Mike-Song.
Ja, der war auf Ego-Shooter, genau.
Der da auf Ego-Shooter war. Und das ist bei mir richtig krass hängen geblieben, weil da hatte ich so das Gefühl, okay, das ist das erste Mal, dass ich von Leuten, die ich persönlich kannte aus meinem Dunstkreis, also ne, mit denen man selber auch zusammen gerappt hat, dass ich da plötzlich einen Song hatte, der bei mir richtig hart auf Repeat lief, so gut wie das halt ging bei einem Tape-Song.
Ja, stimmt.
Aber das war auf jeden Fall, das war so, wo ich dachte, okay, krass, das ist wirklich, das fühlte sich dann das erste Mal so an wie so, wie kann man das sagen, so richtiger Rap, also so Rap von so etablierten Leuten und das war so aus der eigenen Clique, das war schon krass. Es gab ja damals auch so eine ganz rege Leipziger Szene, so mit Marcel
auch
MC,
schon vor
Lockstoff,
uns, genau.
VEB, genau. Mythos, Kitecare, die dann irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen deine Schule, wo du, also deine Schule, weiß ich nicht, so ein bisschen,
im weitesten Sinne, also ich sag mal so, also Microphoenix war natürlich schon ein Name, da habe ich noch gar nicht wirklich jetzt irgendwie auf Bühnen gestanden, ja, und die ersten Sachen erst geschrieben, da waren die schon überregional berühmt. Ich glaube, Mythos, der hatte da schon einen Deal da bei Flatline oder so.
Genau.
Oder zumindest hatte der diesen Battle.
Als was rausgebracht
hat. Stimmt, ich müssen ja mal fragen, wo die Platte bleibt. Aber zumindest der hatte damals schon dann Battles gewonnen und so, wo ja, man selber, also
Mixery Raw Deluxe hatte der damals
richtig
gewonnen.
Also da hätte ich mich selber noch nirgendwo auf eine Bühne getraut. Wie gesagt, Mythos kannte man halt schon, der hat sich da auch schon auf Battles getraut und gewonnen, als ich da noch nicht mal da hatte ich meine ersten Texte, glaube ich. Und die waren natürlich so in der Szene in Leipzig halt eine Nummer so. Und davor gab es ja auch noch, jetzt muss ich überlegen, Opossum war ein Name, der,
ja, also es gab so eine Verbindung. Ich sogar auch schon mal zusammengearbeitet, noch in meiner Rap-Karriere.
Genau, also das ist also jetzt offiziell. Also ich kann ja auch, das war ja immer so.
Dass ich mal Rapper war, ist
okay, also, aber den Namen, den dürfen wir nicht sagen. Okay, The Breed.
Naja, na gut, bei uns ist das quasi, wir kennen uns ja eher als Rap-Kompagnons, wobei ich auch schon Songs genau produziert das. Habe, auf denen du drauf gewesen bist. Aber,
Und man, was man ja auch heutzutage so ein bisschen aus den Augen verliert, also weil wir ja jetzt gerade auch über diese Generation von damals reden, das war ja Standard so, also dass du als Rapper auch irgendwie deine Beats produziert hast. Also Mythos hatte auch, war krasser Produzent oder ich weiß nicht, ob er immer noch was macht.
Ja, ja.
Marcel, also hier Marcel MC hat glaube ich auch, also ich kann mich erinnern, das waren so die Leute, wo ich das erste Mal gesehen habe, wie die an einer Maschine gesessen haben. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auf MPC oder SP produziert hatten, aber das war ja, da hat ja unser Eins überhaupt gar nicht die Connection oder die Kohle, sich so eine Gerätschaft irgendwie ins Zimmer zu stellen. Also von daher waren das schon so in dem Zeitraum Leute, zu denen hat man halt aufgeschaut, weil die einfach so professionell gesehen auf einem ganz anderen Level unterwegs waren, so weißt du? Und
aber es ist ja heutzutage ist es ja tatsächlich total unüblich, dass Rapper ihre eigenen Beats produzieren. Deswegen, wann hast du denn, also hast du das von Anfang an, ich weiß das gar nicht, hast du auf Ego-Shooter und so schon alles produziert?
Ja, das ist alles meine, ich glaube, ein Beat war von Maulheld, auch noch ein Beispiel,
stimmt,
auch ein guter Leipziger Rapper, der hatte auch sau viel Sachen produziert und so. Also, ich habe da schon natürlich, also ich glaube, das ging Hand in Hand. Ich hatte, als ich die ersten Texte geschrieben habe, hatte ich schon irgend so ein 486er rumstehen und habe da noch nicht mal wirklich mit so Musiksoftware gearbeitet, sondern es gab halt beim Media Player, glaube ich, irgendeine Funktion, wo man recorden konnte. Und da habe ich mir Loops zusammengeschnitten, die dann halt in so einem Endlosschleife gespielt haben. Und teilweise auch wirklich, also es klingt jetzt so, als wäre es in den 80ern, dabei reden wir ja wirklich über 99, also, aber ich habe teilweise dann auch Mixery Raw Deluxe, bei wenn da irgendwie, also die habe ich eh mitgeschnitten, so die Folgen, und wenn dann halt irgendwie meine Stelle war, wo ein Instrumental noch so 10 Sekunden lief, dann habe ich mir da halt auch kleine Schnipsel draus gebaut. Und natürlich war man auch schon da auf der Jagd irgendwie in Plattenläden. In Leipzig gab es Free Zone und ich muss mal überlegen, es gab bestimmt noch ein, zwei mehr, wo du dann halt geguckt hast, ob du irgendwo Instrumentals bekommen hast, einfach drum, um eine Grundlage haben zum Schreiben, weißt du? Also das waren so die Anfänge, und dann irgendwann, ich kann mich erinnern, irgendwann hat dann, Alter, ich glaube, wir haben sogar auf diesem Hip-Hop-EJ probiert, was zu machen. Ich fand das aber wack, weil du irgendwie nicht wirklich viel da machen konntest. Und ich glaube, relativ schnell hat mir dann mal jemand Fruity Loops in die Hand gedrückt. Und tatsächlich ist das auch noch ein Programm, mit dem ich immer noch arbeite. Also nicht mit der Version, aber das ist halt total simpel. Und ich glaube, wir sind das beste Beispiel dafür, dass es nicht aufs Gerät ankommt, sondern aufs Resultat halt, ne? Also du kannst halt mit Fruity Loops, mit einer gecrackten Fruity Loops Version, jetzt kann ich es ja mal raushauen hier, kannst du auch Beats machen, die nach, weiß nicht, nach MPC klingen oder keine Ahnung, also den Flavor kannst du dir halt selber machen.
Ja.
Oder der kommt aus dir, um mal pathetisch zu werden.
Ja, das ist aber, wie gesagt, es ist eigentlich so eine, vielleicht kommt es wieder, aber eher so eine aussterbende Gattung, ja, von dem rundum Hip-Hop-Rap-Künstler, der sozusagen seine eigenen Beats produziert und auch der Rapper da drauf ist. Da fallen mir tatsächlich ganz wenige ein in Deutschland.
Ach, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine muss man vielleicht so in Wellen sehen. Also ich habe ja jetzt nicht angefangen, also bestimmt hatte ich auch in meinem Herzen irgendwo den Drang, Musik zu machen. Aber so, ich glaube, der wirkliche Anstoß, Beats zu produzieren, war halt einfach der Mangel. Also hätte jetzt mein Bekanntenkreis, also wären da Leute gewesen, die so Produktionen rausgedroppt hätten, alles auf MPC, dann hätte ich mir vielleicht irgendwann das nochmal angeguckt oder so, aber ich hätte jetzt nicht so den Zwang gehabt, damit ich irgendwie mal einen Track machen kann, mir das selber zu bauen, weißt du? Und das entwickelt sich dann so weiter, und klar, man hat ja dann in den Jahren danach auch immer Leute getroffen, die dann wirklich nur Producer waren. Und ich habe ja auch dann in den Jahren, also wesentlich später, aber dann auch mit Leuten Alben gemacht, wo die haben halt für mich produziert, ich habe drauf gerappt, so Brank, Sinatra oder Dexter, und es hat halt auch Spaß gemacht, aber irgendwie so die Leidenschaft, dass man das selber auch so seine Musik macht, so die hat dann schon in einem gebrannt. Und ich glaube, genau, das wollte ich eigentlich sagen, ich glaube, es gab dann auch so Phasen, wo Leute dann halt einfach, wo du als Rapper zugeschissen wurdest mit Beat Paketen von irgendwelchen Leuten, ja, dann siegt vielleicht bei dem einen oder anderen so die Faulheit oder die, warum soll ich mich dann hinsetzen und das selber machen? Und ich glaube, mittlerweile ist es so, also wenn ich so Rap-Interviews von Kollegen mir reinziehe, viele Rapper kommen dann wieder in dieses rein, ja, ich sitze dann mit dem Producer zusammen und wir schrauben dann zusammen und ich habe jetzt nicht die handwerklichen Fähigkeiten, aber ich sitze dann daneben und will mich auch irgendwie einbringen. Ich glaube, das ist jetzt so die Phase. Das kennst du ja selber. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Leuten
so, ist. So habe ich ja vor allen Dingen angefangen auch. Ne? Also ich bin ja auch sozusagen eher vom daneben sitzen und irgendwie Faszination entwickeln, dann hin zum, okay, ich kann das ja irgendwie auch mal selber probieren.
Aber wie würdest du es heute sagen? Also, weil das, da fehlt mir jetzt der Vergleich. Also, wenn du jetzt mit Rappern arbeitest, bringen die sich dann mehr ein oder ist es schon so, ey, mach mir hier mal einen Beat, der so und so klingen soll und, oder keine Ahnung. Ich weiß es halt wirklich nicht.
Ja, ich glaube, ich bin da nicht der beste Vergleich dafür, ja, weil ich jetzt nicht der Typ bin, der tatsächlich, was ich mit Deutschrappern jeden Tag und Beats rausschickt und so sozusagen, ja, mit 20 Deutschrappern im Monat zusammenarbeitet. Ich bin schon sehr konkret in dem, was ich dann mache. Also ich habe dann schon einen Beat und den habe ich dann schon im Kopf, wen ich da drauf höre und vielleicht sogar auch schon eine Idee für den Song generell und gebe das dann sozusagen an den Rapper. Da sind natürlich auch dann Rapper dabei, die dann vielleicht auch mal in einer Session im Studio mit dabei sind, wo man so ein bisschen arbeitet und so, aber ja, also ich erlebe das eher selten, dass sich jetzt ein Rapper dann hinsetzt und anfängt, irgendwie auf dem Piano Akkorde zu spielen oder irgendwie so. Also das gibt es eher weniger, sag ich mal.
Also
das ist eher so ein Sänger-Ding. Das ist eher so ein Sänger und so. Ne?
Dann ey, aber es ist interessant, also ich habe das jetzt auch nur so am Rand mitbekommen. Die Leute, mit denen ich arbeite, sind eigentlich schon alle recht, jetzt muss ich mal überlegen, also Hiob hat ja auch Sachen selber produziert. Jetzt muss ich überlegen, auch bei den NOK-Jungs hat eigentlich jeder noch nebenbei so ein bisschen Beats geschraubt und so. Also vielleicht ist das auch so eine Generationssache, jedenfalls war das damals so und ich finde das eigentlich auch ganz cool. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt andere Rapper sehe oder andere Künstler, dann spielt es schon noch eine Rolle in meinem inneren Wertungssystem, wie viel vom Endprodukt der dann selbst gemacht hat. Also ich würde jetzt niemals sagen, der ist jetzt ein schlechterer Rapper, wenn der jetzt einen Hausproduzenten hat oder sich halt Beats bauen lässt. Aber wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und ich weiß, Alter, da ist halt wirklich von der Snare bis zum Text, bis zur Aufnahme und keine Ahnung, alles selbst gemacht, dann rankt der einfach anders bei mir. Aber es ist kein Dogmatismus.
Nee, das ist natürlich, vor allen Dingen ist es natürlich hat das erstmal nichts mit dem kommerziellen Erfolg zu tun, weil das natürlich für die Masse der Menschen ist das natürlich etwas, was die gar nicht interessiert. Also selbst, also ich meine, es gibt ja auch Rapper,
die dann nicht mal die
Texte selber schreiben. So,
an also die denke ich gar nicht. Ich meine, klar, wir leben jetzt im Zeitalter, wo wieder der Performer zurück ist. Das war ja mal früher gang und gäbe, dass so der Text halt irgendwie.
Naja, es hält halt der Pop, die Mechanismen des Pop halten halt jetzt Einzug in die Mechanismen oder in den Underground.
Richtig. Aber das sind Sachen, da kenne ich mich nicht aus, das ist nicht meine Welt. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Nein, Spaß.
Nein, aber das finde ich ganz interessant, weil ich hätte das auch als Frage. Bist du, es ist ein wahnsinnig schönes Bild, wie du mit deinem Muskelkater deinen Kaffee trinkst.
Ich leide. Und alles nur für the looks.
Genau,
nur für den Look.
Nur für das bisschen Bizeps. Oh. Die Frage ist, ob du als Morlock Dilemma sozusagen, ja, bist du eher begeistert von einem geilen Rapper dann, den du irgendwie siehst, oder bist du eher begeistert von einem guten Produzenten? Also ist es für dich so das Gleiche auf dem Ranking, oder siehst du dich jetzt eher, sagen wir mal, als Rapper oder eher als Producer oder
was? Also okay, das sind zwei Fragen. Das erste ist, ich freue mich natürlich immer über eine gute Produktion, weil tatsächlich, bleiben wir jetzt mal so in Deutschland so, tatsächlich ein richtig geiler Beat, wo mir wirklich das Herz aufgeht, der wirklich genau meinen Geschmack trifft, ist sehr, sehr selten. Da wird wahrscheinlich eher, die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass ich jemanden, der nicht in meinem Kreis ist, ne, dass ich sage, der ist ein geiler Rapper, so, aber die Beats sind, ja gut, okay, da mache ich dann eher Abstriche. Aber auch da, also selbst wenn jetzt sagen wir mal so, ich habe zwei Tracks. Der eine Track ist ein guter Rapper auf einem eher Semi-Beat und der zweite Vergleich ist ein durchschnittlicher Rapper auf einem geilen Beat. Ich glaube, der Rapper wird sich schon dann in meiner Wahrnehmung durchsetzen. So. Also ein richtig guter Rapper, das hat halt ist halt bei mir höher gerankt als ein schlechter Rapper auf einem guten Beat. Da würde ich wahrscheinlich eher denken, boah, Alter, schade, was für eine Verschwendung, was für eine Beatverschwendung. Aber ey, das kann auch, kann, also es ist halt auch so und so. Manchmal ist das Gesamtpaket dann auch wahnsinnig interessant, wo ich sage, okay, ist der Kollege hat einen anderen Ansatz, Texte zu schreiben, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann vielleicht oder die ich selber gar nicht so machen würde. Aber in Kombination mit dieser eigenen Art, die Beats zu picken und das Gesamtpaket und wie das halt wirkt, ist es super interessant und genau so ist es super dope, weißt du?
Ja, ist ja auch also, manchmal schwierig, das genau, einzeln losgelöst voneinander zu beurteilen.
Genau, weil es, ja. Und ich glaube, das ist auch die Antwort auf die Frage, weil ich glaube, so sehr auseinandersezieren würde ich das dann auch nicht wollen. Aber ich glaube, dass der Rapper schon einen größeren Anteil hat an meinem Ohr. Ich denke, nach draußen hin, also so, was das Publikum betrifft, da ist es immer genau andersrum. Also ich kenne Leute, wo ich sage, oder ich kenne Produktionen, wo ich sage, okay, Alter, der Rapper, das ist absoluter Standard. Ja, okay, es trägt sich halt, weil der Beat schön ist, so, ne? Oder weil der einen guten Beat-Geschmack hat oder so. Das gibt's ganz oft, das gibt's vor allem ganz oft im Untergrund so, dass die Rapper eigentlich mehr oder weniger nicht über dieses Vorgruppenniveau rauskommen, aber relativ erfolgreich sind, weil sie halt einfach diesen jazzigen Beat-Geschmack haben, der halt immer mal gerne im Hintergrund gespielt werden kann, so, weißt du?
Ja.
Und also ist gegönnt, aber ist halt nicht, ich versuch's nicht so zu machen.
Und siehst du dich selber eher so, also wo geht dein Herz so mehr auf? Bist du jetzt eher der, ich bin ein überdurchschnittlich guter Rapper oder ich bin ein super Rapper mit einem ganz guten Produktion oder bist du ein super Produktionstyp mit einem ganz guten Rap oder bist du ein super Rapper und ein super Produzent?
So, und jetzt kannst du die Frage ja selbst beantworten. Nee, also ich habe das jetzt nicht so, dass ich sage, also natürlich habe ich so meine Standards so, ne, in meinem Kopf, wo ich hinarbeite oder was ich mir vorstelle, aber da gibt's jetzt nicht dieses, boah, das muss jetzt super werden, sondern es muss sich halt gut anfühlen und es muss halt passen.
Aber
und,
wo steckst du für dich jetzt, also was ist für dich?
Es ist so also, und so. Also
in,
so und so.
Ein Kriterium, wo du sagst, so. Okay, ey, habe ich jetzt ein, okay, der Text, der ist an der Stelle noch nicht ganz rund, aber das trägt sich durch den Beat oder ist es eher so, okay, der Beat ist also noch nicht ganz, aber der Text ist mega?
Das ist natürlich so der tägliche Kampf, ne? Also es ist natürlich schon, also es gibt Beats, wo ich sage, da habe ich einen Pick gemacht, wo der Loop so, also die Essenz dieses Loops ist so perfekt, da will ich gar nichts dran machen, das würde ich nur kaputt machen, wenn ich jetzt hier groß mit großem Tara irgendwie Drums drüber brettern würde und das Sample ersticken würde, sondern der Beat ist jetzt fertig. So, es ist eigentlich nur ein Loop oder ein Loop, wo ich noch ein bisschen am EQing was mache und noch Drums drunter mische, die das unterstützen. Da ist ja der Aufwand nicht so riesig, aber für mich ist der Beat perfekt. Ja, aber am Text selber würde ich wahrscheinlich schon, da sitze ich schon wesentlich länger dran, das muss man schon sagen. Selbst bei den Battle-Rap-Sachen, ich schleife dann halt dran rum, bis ich das Gefühl habe, so, ich habe jetzt so lange dran rumgeschliffen, jetzt klingt es, als hätte ich den einfach so runtergeschrieben. Der Aufwand ist größer, auf jeden Fall. Und wichtiger wäre mir tatsächlich immer der Text, ist so. Aber von der Sache her, klar, textlich so gibt es immer Sachen, wo ich noch dran arbeite. Das ist ja so der eigene Anspruch am Ende. Also so deute ich jetzt die Frage, dass man sagt so, okay, man kann sprachlich noch was machen, man kann technisch noch was machen, aber so ein bisschen. Also es gibt da ja Grenzen. Also es gibt ja Grenzen, wo man sagt, okay, die ganze Zeile ist jetzt aufeinander gereimt über den kompletten 16er und sprachlich ausgefuchst und schieß mich tot und so. Also da gibt's immer noch was zu tun für mich, aber da sage ich dann, okay, wohin soll ich dann noch gehen? Und da ist dann tatsächlich so dieses Producer-Ding noch eine Sache, wo ich sage, ey, das mache ich zwar seit Ewigkeiten schon, aber Da kann ich noch ein bisschen was machen, so, ne? Da kann ich, also ich habe ja jetzt auch erst so seit ein paar Jahren angefangen, mehr Equipment zu kaufen, Synthesizer, um dann noch Sachen einzuspielen, um da sich noch so Herausforderungen zu stellen, so, weißt du? Und ja. Da bin ich natürlich als Producer immer noch mit einem anderen, auf einem anderen Level unterwegs, weißt du? Und es gibt ja jetzt auch erst seit geraumer Zeit diese Moloko Plus oder Versus Moloko Plus Reihe, wo quasi Moloko Plus andere Rapper produziert. Und das ist jetzt weniger eine Challenge, wo es mir um einen Status geht oder da ich bin jetzt hier der beste Produzent Deutschlands. Also das ist, denke ich da nicht, aber ich sehe es halt als eine Herausforderung an, zu gucken, bisher habe ich für mich produziert oder für Morlock Dilemma. Und jetzt ist halt die Challenge zu gucken, dass du das überträgst auf die Bedürfnisse und auf die Bedingungen, die ein anderer Rapper mit sich bringt. Und diese Challenge ist gerade natürlich super spannend, weil da habe ich mich noch nicht so ausgetobt.
Ja, das finde ich nämlich auch total spannend. Wollte dich da auch fragen, inwieweit das für dich dann, was du dann tatsächlich als Produzent dort machst und wie viel Raum du dir dort nimmst, weil du ja selber auch auf der anderen Seite, zumindest bei Produktionen, die dann andere gemacht haben, also in Brank oder in Dexter, also wie viel Raum nimmst du dir dann als Produzent auch auf den Rapper einzuwirken? Also auch zu sagen, du guck mal, ich habe jetzt hier ein Beat, da stelle ich mir aber irgendwie das und das drüber vor von dir. Du suchst dir ja den Rapper dann noch aus. Oder sagst dann, ey, guck mal hier, also wie viel Rapper kommt dann immer durch, der dann sagt, ja du, aber da geht doch noch ein Doppelreim mehr oder dieses oder jenes?
Also das ist schwierig. Also es kommt natürlich dann auch immer auf den Künstler an. Ne? Das ist dann tatsächlich von Rapper zu Rapper auch nochmal unterschiedlich. Ich kann jetzt nur auf die Leute, von den Leuten reden, mit denen ich da jetzt, oder mit denen Morlocko Plus gearbeitet hat.
Ja. Der heute leider nicht da ist, aber...
Ja, ich kann aber, ich habe ja immer mal über die Schulter geschaut und kann da schon für ihn sprechen. also es ist so, ich sage immer so, es ist halt, alles hat seinen Reiz. Wenn wir nochmal drauf zurückgehen, wenn ich zum Beispiel mit einem Brank Sinatra zusammenarbeite, der mir die Beats gibt, wo ich drauf schreibe, dann bin ich ja an dem kompletten Prozess nicht beteiligt, wo er losgeht und vom Urschleims Samples sucht, Snare, Kickdrums, bla bla bla. Da bin ich komplett ausgeblendet. Und das hat natürlich seinen Reiz, weil du Beats dann völlig anders wahrnimmst, weil die sind fertig, wenn du die kriegst. So. Mhm. Und du kannst dich auf völlig andere Sachen fokussieren und das macht auch Spaß. Ich würde aber auch das gerne, also weiterhin ist es für mich aber auch interessant zu sagen, ey, ich digge halt. Ich habe zum Beispiel auch, während wir damals diese Hexenkessel-EPs gemacht hatten, habe ich ja weiter gedickt so für meine Sachen so und Morlocko Plus hat gedickt und das ist zwar dann in das Projekt nicht eingeflossen, aber ich brauche das trotzdem in meiner Arbeit, weißt du? Und wenn man jetzt mal auf so eine Zusammenarbeit von also Morlocko Plus und einem anderen Rapper, wenn man das mal in Fokus nimmt, dann ist da natürlich ein völlig anderes, also da kann man sich halt völlig auf das Produzieren zurück also man kann sich da darauf fokussieren und man ballert den Rapper eigentlich erstmal nur mit Beats zu und dann schaut man, was nimmt er sich. Und ich würde sagen, ich habe jetzt bei keinem der bisherigen Projekte, wo mit anderen Rappern zusammengearbeitet wurde, irgendwie eine Vorauswahl gemacht, sondern tatsächlich hier 300 Beats oder 300 Loops. Ich habe halt sau viel, ich sag jetzt mal Skizzen, die jetzt noch nicht krass ausproduziert sind, sondern einfach nur, damit man sieht, in welche Richtung geht's. Und ich lasse die sich da austoben und find's dann immer interessant, was sie sich dann nehmen. Und vielleicht manchmal, wenn sich dann so eine gewisse Richtung so herauskristallisiert hat, wo man sieht, ah, okay, in die Richtung will er jetzt, so, dann kann ich natürlich auch noch beispringen und sagen so, ey, hier, guck mal, hier in dem Ordner habe ich noch was und Hetzer, das könnte das nicht passen. Aber ich lasse mich da auf jeden Fall, ich bin da gar nicht so in so einem Kontrollding unterwegs, wie man denkt. Was die textliche Komponente betrifft, das habe ich immer gesagt, ich biete da gerne, Hilfe an. Also zum Beispiel bei der Desveta-Platte, das ist ja ein alter Rap-Kollege von mir aus NOK-Zeiten. Das war die erste Platte mit Versus Morlocko Plus. Da haben wir wirklich hier gesessen und weil wir uns auch gut kennen und ich weiß, dass ich sein Künstlerego nicht verletze, wenn ich auch mal sage, ey, guck mal, da fehlt noch eine Silbe oder da fehlt noch das oder könnte man so und so umstellen. Da war die Arbeit natürlich sehr, sehr intensiv. Wenn jetzt so ein Arthur MSK kommt, der ja auch selber als Künstler schon, Mann, der hat halt schon wahnsinnig viel selbst gemacht, dem brauche ich auch Dinge nicht zu erklären, dann ist so die Hilfestellung eine andere. So, dann sage ich vielleicht mal, okay, guck mal, da ist ein Reim, den, ja, schon ganz schön zweckgebunden, sage ich jetzt mal. Und dann will ich einfach nur einen Impuls setzen, aber ich will den jetzt nicht lenken oder irgendwo in eine Richtung schieben, sondern das ist, macht ja auch den Reiz aus, sich da halt mal fallen zu lassen und eben nicht inhaltlich irgendwas beizutragen, außer man hat halt vielleicht noch einen Feature-Part auf der Platte. Aber das ist halt der Reiz. Bei meinen eigenen Produktionen bin ich halt Kontrollfreak des Todes. So. Also das ist vielleicht dann auch das ist vielleicht dann auch der Reiz an diesen Projekten, dass man halt sich dann dort echt mal hingibt und ein völlig anderes Arbeiten halt erlebt als, sag jetzt mal, die 10.000. Morlock Dilemma Produktion.
Ja.
Und umso schöner, noch den Einschub, und umso schöner ist es dann, wenn ich aus so einer Produktion rausgehe, dass ich sage, okay, jetzt mache ich mal wieder was für mich. So, da habe ich dann auch wieder Bock. Also es ist halt so ein Stück weit auch, man läuft nicht leer, so, weißt du?
Ja, es ist sozusagen dann wieder Bock, auch die volle Kontrolle zu haben. Und genau. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja auch öfter schon mal zusammen so Listening-Sessions gemacht, uns gegenseitig Sachen vorgespielt und so. Und da hast du mir so ein bisschen gezeigt, wie du im Prinzip an sowas rangehst, ne? Also dass du tatsächlich so ein, weil du das gerade auch sagtest, so einen enormen Fundus hast von im Prinzip Samples, die du dir schon vorher gepickt hast oder die du quasi schon gesucht hast und die auch schon zu so einer Art Loop geschnitten sind, ja, fertig irgendwie. Da hast du wirklich, also wir haben da mal durchgehört, das war halt alles geiles Material. Ich meine, alles so in so einem auch typischen Morlock Dilemma Sound irgendwie, ne, wo man schon auch merkt, okay, wo kommt das Zeug her? Da hast du schon ganz
genau. Ich bin ja der Gatekeeper, genau. Ich bin ja der Gatekeeper. Wenn ich was cool finde, dann hebe ich es auf, so, weißt du? Ja.
Genau. Und da hast du wirklich also ein enormen Fundus von einfach Sachen, aus denen man dann natürlich auch schnell in Anführungsstrichen, aber wo dann schon eine Idee da ist, wo man halt dann recht cool schon jemanden was hinlegen kann, ohne dass man jetzt einen riesen Aufwand schon mal an der Produktion investiert hat. Das ist natürlich sehr cool und finde das auch eine ganz geile Herangehensweise. War das schon immer so oder hast du dann einfach irgendwann so ein Effizienzmonster in dir entdeckt und hast gesagt, ich mache das jetzt so? Weil, also ich benutze natürlich, bin jetzt nicht der Produzent, der so samplebasiert arbeitet, finde das aber auch ein total geilen Ansatz und da kommen auch geile, völlig andere Sachen bei raus, die natürlich dann auch diesen Charme ausmachen, wenn du da samplest und so wie du das machst. Aber ist es, ich stelle mir das so vor, okay, ich habe jetzt ein geiles Sample, ich will dann sofort einen Beat da draus machen.
Ja.
Und du hast das quasi in so zwei Phasen untergliedert, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber ist natürlich voll geil irgendwie.
Also es gibt so und so, es hat sich natürlich in den Jahren alles so ein bisschen von der Arbeitsweise verändert. Ich kann mich erinnern, ganz früher, also ich sag jetzt mal so in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre habe ich schon so, ich bin halt wie viele wahrscheinlich erstmal durch die Plattensammlung vom Vater gegangen, habe da alles weggesampelt und habe dann halt gleich auch Beats draus gemacht, also fertige Beats und irgendwie sind die auch alle irgendwie verwendet worden. Da gab es bestimmt auch einen Ausschuss, aber der war relativ gering. Und dann irgendwann, als dann auch das Internet dazu kam und man halt wirklich auch so in den Blogs, wo die Papis ihre Plattensammlung in okayer Qualität hochgeballert haben, als man dann quasi so wie ein Kind im Bonbonladen war und sich halt alles Mögliche da halt picken konnte, da ging es halt los mit der Sammelwut. So, weißt du, alles erstmal haben, archivieren. Ich habe dann festgestellt, also es gab so Sachen zum Beispiel, selbst im Studium, Alter, wenn ich da in der Vorlesung saß, habe ich halt währenddessen Samples geschnitten. So, okay, erklärt doch, warum mein Abschluss. Mein Abschluss war gar nicht so schlecht. Egal. Also oder so Sachen, wo wir, ich weiß nicht, irgendwo im Urlaub waren oder auf Kursfahrten und so und die Leute dann so irritiert waren. Okay, was machst du denn da? So, ich so, na, ich mach halt Mucke. Okay, hast du nichts Besseres zu tun? Und ich dachte mir so, hä, das ist doch normal. So, das ist halt meine Leidenschaft. Ich freue mich, dass ich das jetzt hier machen kann, so vorm Frühstück. So, weißt du? Und da ist natürlich, da sind diese Archive, das war so diese Anfangszeit. Mittlerweile arbeite ich natürlich schon ein bisschen effektiver. Ich habe die, wenn ich irgendwo was picke und ich höre halt viel Musik durch, also wenn mich Leute fragen zum Beispiel, was ich gerade so höre, dann sage ich so, ja gut, ich höre halt alles gerade. Ich höre halt alles. So, ich höre halt alles, was ich halt irgendwie verwerten kann. So, ich höre wenig Rap. Ich muss mich tatsächlich dann mal unterwegs so, wenn ich unterwegs bin, mal so eine, okay, jetzt packe ich mir mal was auf den Player so und höre mir halt auch mal Mucke an, so fürs Feeling und so und fürs Gut. Aber eigentlich ist Digging all day so angesagt. So, ne? Und mittlerweile kann man das ja auch entspannt machen. Den Zahn kann man sich ja auch ziehen, dass das jetzt nicht alles von Platte sein muss. Ist mir egal, wenn die Quali stimmt. Und da dickt man und mittlerweile bin ich dann schon so effektiv, ich finde was und leg das schon in die Session, also schon ins Schnittprogramm so rein, dass ich schon zumindest ein bisschen EQ'd habe, dass ich so die Essenz des Samples halt dann reinlege und dann kann man damit schon arbeiten. So, entweder baue ich dann schon Drums drüber oder ich lasse es erstmal so und auf die Frage, dass man so dieses, ob man so ein, ob so ein Gefühl entsteht, dass ich dann halt auch ein Beat draus machen will oder darauf was schreibe. Das passiert auch manchmal, aber es ist dann schon eher, ich baue das jetzt erstmal auf so ein Mindestmaß dass man das halt auch sich nochmal morgen anhören kann und sagen kann, okay, cool, daraus kann man was machen oder es bleibt halt eine Karteileiche.
Wie viele Karteileichen hast du da?
Boah, das weiß ich nicht. Ich will aber ja jetzt auch nicht, ich will jetzt ja auch nicht braggen. Echt keine Ahnung. Also es sind, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt wirklich eine Zahl mehr aus den Ärmeln ziehen.
Aber sind's eher, sind es eher 100 oder eher
800? Über 100. Nein, es sind schon mehr als 100, sag ich mal. Und so, also wie gesagt, das ist halt schwierig zu sagen, weil es gibt ja auch mal eine Woche, da habe ich andere Sachen zu tun oder schreibe und da entsteht ja keine Skizze. Aber ich habe auch Abende, dann habe ich 4, 5 Skizzen reingelegt und manchmal ist es dann was dabei. Und es gibt aber auch Momente, dann hatte ich nämlich letztens erst, darüber habe ich mich dann sehr gefreut, da habe ich dann einfach weitergemacht, weiter ausproduziert und dann war der Beat relativ weit fertig so. Da habe ich dann auch so das Gefühl gehabt, Alter, darauf muss ich schreiben. Das kann ich jetzt hier nicht einfach so liegen lassen. Und habe dann auch einen relativ fixen, schon mal so eine Strophe draufgeschrieben und weil der Beat das halt verlangt hat so, ne? Und das sind so, das sind die Momente, den jagt man nach. Das ist so mein Dopamin-Kick. So dieses Hip-Hop-Gefühl, so von wegen, da brennt irgendwas, du musst da jetzt machen, so. Und genau.
Geil, und wenn du das so sagst, weil das stellt sich ja die Frage für mich tatsächlich, ist das so, sind das zwei entkoppelte Prozesse bei dir? Also ich mache jetzt erstmal den Beat und jetzt habe ich irgendwie dann so 10 Beats liegen und dann bin ich jetzt der Rapper, dem ich jetzt einfach Beats schicke, so, ne, und jetzt rappe ich.
Also
ist das wirklich so ein Moment, wie du das sagst, so, oh, du merkst, ey, hier passiert jetzt musikalisch was, das ist so spannend, dass ich jetzt direkt Bock habe, drauf zu schreiben. Und das ist
na,
dann
manchmal,
auch eine Morlock-Dilemma-Nummer. So. Da kommt doch kein anderer Rapper mehr drauf oder wie auch immer. Also,
ich glaube, die Rapper würden alle diese Beats wollen.
Du gibst den dann nicht mehr woanders hin.
Ich gebe den dann nicht raus. Ich habe aber auch ordnerweise Stuff, wo ich gesagt habe, yo, Album, Beats, bla bla bla. Und dann, wo ich an dem einen Tag sage, yo, das ist er. So, das muss aufs Album. Und dann vergeht so ein bisschen Zeit. Und ich habe vielleicht sogar auch schon einen Text drauf geschrieben. Und dann habe ich aber das Gefühl, aber der nützt sich ab. So, und dann verwende ich den für was anderes. So, mittlerweile habe ich ja wirklich viele Projekte, wo ich dann Sachen halt auch rumschieben kann und sagen kann, ey, das ist eher eine Single, also eine Instrumentalsingle oder das ist eher eine Moloko Plus bla 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 Hörspielgeschichte oder es bleibt ein Skit oder keine Ahnung. Und dann kommt ein neuer Beat, das kann auch sein. Also so, das ist halt immer stimmungsabhängig und ich lasse mittlerweile, was die Rap-Geschichten betrifft, lasse ich auch sehr viel einfach mal liegen. So. Früher habe ich ja wirklich einen Rhythmus gehabt, da kam einmal im Jahr ein Rap-Album raus mit 20 Tracks. Da bin ich auch von abgewichen, zum einen, weil du willst natürlich auch nicht jedes Jahr die gleiche Platte machen. So. Und zum anderen einfach auch mal wirken lassen. So. Funktioniert das auch noch nach 2 Monaten im Ohr, so, weißt du? Und manchmal habe ich das dann auch gehabt, also gerade bei meinem letzten Rap-Album bei Herzbube, da gibt es locker 3, 4 Tracks, wo ich jeweils 3-mal den Beat gewechselt habe. Bei manchen bin ich dann zur ersten Beat-Variante wieder zurückgegangen, so als ich gemerkt habe, so okay, das ist es doch gewesen. Aber bei manchen habe ich das dann auch ausgetauscht, auch nochmal neu aufgenommen auf eine andere Geschwindigkeit und so. Und das hätte ich früher nicht so gemacht, aber da hat es sich halt richtig angefühlt. Kann einen aber auch richtig stressen. Ich glaube, so ein Ingenieur wäre manchmal, das mache ich ja auch selber, so ein Ingenieur wäre manchmal gar nicht so schlecht, der einem dann das Telefonbuch vom Kopf wirft und sagt, Alter, chill mal, das ist cool, lass das.
So. Ja, ich sehe gerade bei dir hinten im Hintergrund, es sind ein paar mehr geworden, glaube ich. Auf jeden Fall, ich sehe immer noch den schönen Moog Voyager, den ich dir irgendwann mal abschwatzen muss.
Ja, kannst du machen. Ich habe auch, das war auch so eine Sammelleidenschaft mal so. Und mittlerweile muss ich sagen, ich bin sehr faul geworden. Ich habe die auf jeden Fall 2020 nicht einmal angefasst. Ich habe mir auch noch den Matriarch habe ich mir auch gekauft. Noch nichts gemacht damit. Das ist eigentlich eine Schande. Sag doch mal
den Leuten, was gibt's bei dir in der Sammlung? Also hast du zwei Moogs oder was?
Genau, also ich habe den Moog Voyager XL, die die 10-Jahre-Edition. Mhm. Dann habe ich einen Kork, was ist das, MS-20, ja, ne? Kork MS-20 hier.
Also original von damals? Oder?
Nein. Also, die haben ja einen recht stabilen Retro-Nachbau rausgebracht. Ja. Der ist ja vom Schaltkreis dasselbe, nur ein bisschen kleiner. Dann habe ich einen Versi Bass Synthesizer. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Spielzeug. So. Also Versi hat ja damals so Orgeln und so rausgebracht. Und dann gab es einen Bass-Synthesizer dazu und der hat auf jeden Fall eine eigene, richtig dreckige Charakteristik und ist eine schöne Spielerei. Dann habe ich, lass mich kurz gucken, ein Filicordia-Organ, der ist auf jeden Fall auch eine schöne Geschichte. Und dann habe ich noch einen einen Polyvox, der ist nur seit ich ihn habe in Reparatur. Das ist ein russischer Duo, wie sagt man, ich bin noch nicht ganz da. Eigentlich müsste ich auch noch eine Tasse Kaffee mir holen, aber ich will dir nicht schon wieder den Anblick zumuten. Also so einen russischen Synth, über den hat man damals gesagt, das ist so der Minimoog aus Russland, aus der Sowjetunion. Dann, wie gesagt, besagten Moog Matriarch, der so Poly ist, also mehrere Tasten. Oh, da müsste ich jetzt aufmachen, wie heißt der? Auch so ein String-Synth aus den 70ern. Komme ich jetzt noch drauf? Ja, so ein bisschen mysteriös können wir es ja hier halten. Also auf jeden Fall noch so ein String-Synth und einen Mellotron. Mit dem ich auch gerade sehr, sehr viel arbeite. Also da bin ich. Den habe ich tatsächlich letztes Jahr sehr oft angefasst. Er ist auf den, vor allem Morlocko Plus hat ihn sehr oft angefasst, auf den letzten Produktionen mit AZMSK und der aktuellen Scheibe hier mit dem lieben Eloquent ist der auch sehr oft zum Einsatz gekommen. Und die Synths halt ein bisschen weniger, aber die sind halt bei Kapitalismus jetzt zum Beispiel, da sind so viele Spuren noch eingespielt worden. Es macht auch Spaß. Ich habe auch noch jede Menge von diesen Stompboxen hier von Moog, die auch sehr viel Spaß machen. So ein paar Effektgeräte habe ich noch. Ich habe so einen alten, was ist das? Graphic Equalizer von Moog. Den gab es auch irgendwie nur ganz selten in den 70ern. Also glaube ich zumindest. Ja, und damit kriegst du halt so deinen dreckigen Sound hin. Also im Idealfall klingt es halt so, klingen die Spuren halt so, als wären die halt auch ein Sample. So,
weißt du? Ja, so, also das ist Maxime. Das ist auf jeden Fall was, das kann ich sagen. Und das finde ich auch das Allergeilste bei deinen Sachen. Und auch den von Morlocko Plus kannst du ihm ausrichten.
Mach ich.
Dass man tatsächlich nicht dass man nicht checkt, was ist jetzt Teil des Sample, also was ist Sample und was ist eventuell Synthesizer dazu.
Genau.
Das merkt man dann, wenn man so ganz genau hinhört, vielleicht daran, wo wiederholt sich der Loop unten drunter und wo geht die Synthesizer-Line dann weiter.
Genau.
Oder so. Aber rein soundtechnisch merkt man da keinen Unterschied, sondern es ist sozusagen genau dieses Soundbild. Und das ist wahrscheinlich auch dann diese Detailverliebtheit auch bei dem Equipment zu sagen, okay, ich gehe dann auch die extra Meile. Ich nehme jetzt halt nicht den Minimoog von Arturia VST, sondern ich will das Original und ich jag das dann auch nochmal durch den Equalizer.
Lass mich dazu noch was sagen. Also zum einen, du hast da komplett recht, das ist auf jeden Fall der Anspruch und da habe ich auch ein bisschen Zeit investiert, um zu gucken, wenn man so ein bisschen, also weil die Geräte, wenn sie die in der Hand hast, klingen die halt alle mega clean. So, du musst die dann halt auch erstmal wieder mit Effekten verwaschen und bla und blub. Und da habe ich schon ein bisschen Zeit reingesteckt, dass ich es dann so hinkriege, wie es will. Aber Fairness halber muss man auch sagen, das kriege ich auch mit einem Arturia-Programm hin. Also ich brauche die Synths nicht. Das ist wirklich nur, dass ich wollte halt diese Haptik haben und ich wollte dran rumdrehen können und Knöpfe und schieß mich tot und das wollte ich alles haben. Aber ich kriege dasselbe Ergebnis auch mit einem Free VST-Plugin hin, wenn ich das möchte. Also der Weg ist nicht, warte, jetzt muss ich überlegen, ob es Sinn macht, was ich sage. Der Weg ist das Ziel. Nee, es kommt aufs Ergebnis an. So, weißt du?
Ja.
Und
aber es macht halt nur halb so viel Spaß.
Ja, ey, genau. Also so und so. Beides ist passiert. Also wenn ich faul bin, wenn ich einen Bass einspiele, nehme ich halt auch den Arturia oder so, weißt du? Also da mache ich jetzt nicht die Maschinen eine Viertelstunde warm, so, weißt du? Also das ist manchmal so und manchmal so und manchmal macht es Spaß. Es gibt natürlich auch Sachen, die, wie es ja immer so ist, du hast ja nicht das fertige Ziel im Hinterkopf, sondern du probierst rum und gerade wenn du dann mit Effektgeräten arbeitest, so, dann entstehen manchmal Sounds, wo du sagst, ach krass, so weiß ich nicht, ob ich das jetzt in dem Arbeitsprozess mit einem besagten VST-Player VST-Player, VST-Plugin, sorry. Ich muss auch gleich nochmal einen Kaffee holen, du merkst, ich baue ab. dass man da jetzt denselben, zum selben Ziel gekommen wäre, aber für so Sachen wie jetzt mal so ein Lead-Synth oder mal ein Bass, da brauche ich jetzt hier nicht die Geräte anschmeißen. Und wie gesagt, ich bin momentan eher auf so einem Film, ich will die Original, also so richtige Instrumente einspielen. Da gucke ich jetzt auch immer mal. Zum Beispiel hatten wir auch auf der Eloquent-Platte, die der Track mit der erste Single war, etwas wiegen. Da hat der Anthony Drawn ein Saxophon eingespielt. Das fand ich halt auch geil, dass ich dann ein paar Spuren bekomme, mit denen ich dann halt auch wie mit Samples arbeite. Mhm. Und auch auf Herzbube hatte ich ein paar Sachen gemacht. So, dann waren halt Sachen noch eingespielt. Oder ich habe einen Freund gefragt hier von den, wie heißen sie? Oh, ich und Namen, Alter. Ich sollte mir vorher aufschreiben, wen ich erwähne, damit es nicht so rüberkommt, dass ich nicht weiß, von wem ich... Ich habe ein klares Bild. Vielleicht fällt mir die Band noch ein. Der hat mir dann auch Sachen eingespielt. Und ich habe das dann wie ein Sample reingezogen.
Meinst
das
du, macht die, sehr meinst viel du Spaß. Die Tribes-Jungs?
Richtig, richtig.
Das ist ja gut, dass und, ich, dass ich Nin, das weiß.
Genau. Ja, ey, ich hatte, wie gesagt, ich habe alle vor meinem geistigen Auge, sah ich sie stehen. Aber es kam einfach nicht der Name. Nee, das ist jetzt auch so eine Sache, hätte ich jetzt auch Bock. Also, wenn jetzt eine, ich sitze ja auch am neuen Morlock Dilemma Album, da komme ich manchmal selbst durcheinander. Also, ich sitze am neuen Morlock Dilemma Album und da ist natürlich auch ein Anspruch dran, zu sagen, ey, ich will dann nochmal, vielleicht auch mal, genau, letztens habe ich festgestellt, eine gute Freundin von mir spielt Geige, da habe ich gesagt, okay, ich weiß schon, für welchen Beat sie mir Sachen einspielt. Und dann wird der Breed zu Hause hocken und sagen, Moment mal, ist das ein Sample? Nein, warte. Der Loop ist ausgeschaltet an der Stelle und die Geige läuft weiter. Und das sind so Momente, wo ich sage, das ist so dieser Nerd-Scheiß, wo ich echt drauf stehe, wo ich sage, andersrum, wenn ich jetzt der Zuhörer wäre, hätte mich da auch drüber gefreut, zu erkennen, ah, okay, das hat er eingespielt und das ist jetzt so und da ist noch ein Layer und da auch krass, Alter, das läuft übereinander und funktioniert, bla bla bla. Das sind so auch so Momente, wo ich sage, dafür macht man es so, weißt du?
Aber kann es sein, dass ich weiß gar nicht, ob es so solche Songs vielleicht schon gibt, aber könnte es sein, dass wir vielleicht in 2-3 Morlock-Dilemma-Platten irgendwann ein komplett samplefreies, also zumindest jetzt von Vinyl Beats haben, wo du
ja, quasi kann sagst, sein, also vom Equipment.
Hast du schon mal sowas gemacht?
Nee, eigentlich? Also es gibt jetzt einen Typen, ich will aber nicht sagen, wer es ist, weil sonst kommen andere auf die Idee, den anzuschreiben. Ich habe so einen Typen entdeckt, der macht halt, der hat halt auch nur so ein bisschen Equipment, wie was ich hier. Also, ich habe wahrscheinlich mehr Equipment als der, aber der hat es halt so drauf. Der macht jetzt auch nicht Rap-Instrumentals oder so. Der ist in einer völlig anderen Geschichte unterwegs. Das ist halt wirklich so Psych-Rock. Und das klingt halt wirklich, die Sachen von dem klingen wirklich wie, als wäre es aus den 70ern so, als hätte der einfach in einer Zeitmaschine gesteckt und. Den habe ich jetzt auch schon wieder seit Monaten vor, den mal anzuschreiben. Der ist in Berlin und ich weiß aber, dass der Bock hätte. Also klingt jetzt ein bisschen absurd, obwohl ich noch nicht angeschrieben habe, weiß ich schon, dass er ja sagen wird. Da ist jetzt so dies einfach, ich glaube so, auf lange Sicht wäre es mal interessant für ein Projekt. Und ich sag niemals nie. Ich finde natürlich die Arbeit mit Samples extrem interessant. Und aber ich habe das Equipment hier stehen, um eigentlich genau diese Platten, von denen ich sample, selber zu produzieren, weißt du? Also es ist alles da, es fehlt nur der Anreiz. Ich glaube, das wäre vielleicht so eine Sache, wenn man dann halt mal mit jemandem, dem das leicht von der Hand geht, mal arbeitet, dann kommt man dann auch auf den Punkt, weil es fehlt Zeit. Ich hätte am liebsten halt, dass der Tag 40 Stunden hat, aber ist halt nicht so. Ich muss halt mein Business machen, du kennst das, und dann hat man ja auch noch aktuelle Projekte und sich dann mal nur ein Dreivierteljahr zurückzuziehen und zu gucken, was passiert, wenn ich den Knopf drehe, das ist halt nicht mehr so ohne weiteres. Aber auf die Frage zu beantworten, kann ich mir vorstellen, zumindest, dass der Einfluss der selbst eingespielten Sachen, dass der größer wird, das ist auf jeden Fall erklärtes Ziel. Aber es muss halt passen. Ich mache da jetzt keinen, von mir aus einen Track mal, wo 20 Spuren übereinander laufen und dann auch einer wieder, wo einfach nur eine Kick, Snare und ein Sample, fertig. Mhm. Weißt du? Also das muss halt vom Feeling her passen und es muss halt zum Song passen. Das ist ja noch viel, viel wichtiger.
Ja, es ist ja auch etwas, was sich nicht ausschließt. Ja, du hast ja auch auf irgendwie einem Tyler, the Creator-Album hast du ja auch irgendwie Sachen, die sind komplett von vorne bis hinten, jede Note, alles einzeln gezockt mit 1000 Spuren und dann hast du irgendwie...
Ja, dann hat er sich einen Gravediggers-Beat genommen halt. Er hat sich dann auf dem letzten Album einfach einen Gravediggers-Beat genommen.
Genau, wo du irgendwie sagst...
Ja, okay, und das meine ich. Ey, so musst du das aber auch halt angehen. So, da gibt's keine... Ich möchte jetzt das Hip-Hop-Regelbuch jetzt da nicht rausholen müssen, so, weißt du, sondern einfach, Alter, wenn du das fühlst, so, und dann ist doch cool, so, weißt du, und mal, wegen sowas macht man's. Ich muss jetzt mal eine Tasse Kaffee holen.
Mach das.
Ganz schnell. Gut.
Thema, einfache Produktion, ich weiß, dass du, glaube ich, auch ein großer Fan bist, weil du ja auch selber so Sachen manchmal machst von diesen Hype, weiß gar nicht, ist das ein Hype, dieses Drumless-Beats-Zeug? Wie stehst du dazu? Und vielleicht kannst du auch mal, weil ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, weißt du, wie das entstanden ist und warum das jetzt auch gerade viele Amerikaner machen?
Also ich bemerke, dass viele Leute das gerade in US-Produktionen verwenden. Also quasi, du nimmst halt nur den Loop und raps drüber, ohne Drums. Auch nicht Drums, die ein Sample sind zum Beispiel. Weil zum Beispiel diese Art von Beats, sage ich jetzt mal, dass man quasi wirklich nur den Original-Loop nimmt, in dem Drums halt, also das Schlagzeug schon drauf ist und ein bisschen EQ, das gibt's ja schon Ewigkeiten. Also wenn ich jetzt an so Wu-Tang-Produktionen denke, an RZA-Produktionen, der hat das auch schon vor 20 Jahren gemacht. So, wenn sie es halt angeboten hat oder er keine Lust hatte oder es nicht hinbekommen hat, noch Drums drüber zu programmieren, war das ein gängiges Mittel. Und ich fand das auch immer interessant, weil es irgendwie... Auch ich saß da vor der Anlage und habe mich gefragt, Alter, das ist übelst rhythmisch, dieses Set. Ist das jetzt, hat er das selber programmiert, die Kicks? Und dann irgendwann findest du das Original und denkst du so, ach krass, Alter, die haben gar nichts gemacht. Die haben es halt nur ein bisschen EQ'd und drüber gerappt. Das gibt's schon ewig. Also so auch einer meiner Lieblings-Alchemist-Beats, wo ich leider den Namen jetzt nicht aus dem Kopf habe, aber diese, wo Kool G Rap drauf rappt. Vielleicht wissen die Hörer, was ich meine. Das ist halt ein Loop. Da ist halt nichts dran gemacht. Da ist nichts so. Da ist halt einfach nur, Prodigy und Kool G Rap sind drauf. Vielleicht finden die Leute raus, welchen Track ich meine. Das ist halt nur ein Loop. Da ist halt das Drumset im Sample drin. Und das gab's eigentlich schon immer so. Und diese Entwicklung, von der du sprichst, die kam, glaube ich, auch durch Rock Marciano, der, ich sage jetzt mal, die 10er Jahre im US-Underground mit dominiert hat, mitgeprägt hat. Der hatte dann halt einfach mal auf seinen Platten öfters solche Sachen, wo halt einfach nur ein atmosphärischer Loop war, ohne Drums. Und ich sag mal, wie es meistens so ist, in dem Camp, in seinem Umfeld, das haben dann halt wahrscheinlich mehrere Leute gefühlt, das halt auch praktiziert. So der K zum Beispiel, der ja auch zum Umfeld von Rock Marcy zählt, der hat das ja fast schon bis zur Perversion betrieben. Da war, also ich muss jetzt überlegen, bei dem einen Album gibt's, glaube ich, gar keine Drums drauf, so, ne? Das hat eine eigene Wirkung, das ist halt krass, das ist halt, glaube ich, für live nicht so geil, aber ansonsten, wenn man es zu Hause hört, ist es halt chilliger, man kann es sich reinziehen, so, und es ist atmosphärisch, die Vocals wirken ganz anders, die Rapper haben halt auch die Stimmen zurückgenommen, nicht so wie in den 90ern, wo du dann quasi gegen den Beat anschreien musstest, das hat einen Reiz und, ja, dadurch, dass das immer schon irgendwie da war, also wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, das gab es halt alles auch schon irgendwie, nur nicht ganz so ausgereizt, hat sich das für die ältere Hörerschaft angefühlt wie, ey, das ist cool. Also zumindest ist das meine Erklärung halt. Und dann hat sich dann halt irgendwann, weil dann auch durch Griselda und so ein kleiner Untergrunderfolg kam, haben natürlich ein Haufen Leute das nachgemacht. So. Und mittlerweile ist es, also ich kenne das hier mit dem Superior, der viel für die Amis produziert, mit dem habe ich ja auch zusammengearbeitet. Der meinte halt auch so, Drumless ist gerade das Ding. Jeder Rapper aus den Staaten, der irgendwie von ihm Beats haben will, will halt ein Drumless-Beat. Und das ist dann aber auch so ein Dogmatismus, so ein Ding, wo ich keinen Bock drauf habe. Wenn ich's fühle, dann mache ich das. Ich hatte beim Intro von Herzbube zum Beispiel auch ein Beat, da waren keine Drums drauf. Aber da hat's halt gepasst, so, weißt du? Und ja, es ist ein Hype, aber in Deutschland eher weniger. Deutschland ist dann so, ich glaube,
die kommen aber erst in 5 Jahren, kommt das.
Ja, an. Genau, also im Untergrund so, wenn ich jetzt so an, wenn ich jetzt so, weil du vorhin hier One Tour erwähnt hast, so, oder Ficup und so, die sind ja da noch die sind ja noch ganz woanders so. Also das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber die sind ja noch, gerade so ein Figo-Beat ist ja wirklich so eine ganz klassische 90er-Jahre-Nummer.
Ja.
Auch die Art von den Drums, die er benutzt so. Und deswegen sehe ich da hierzulande keinen Hype. Mir fällt jetzt auch keiner ein, der das jetzt hier so durchexerziert. Also mein Kollege Blood Spencer, so, der ist auch krasser Ami-Rap-Fan, der hat das natürlich auch in seinen Tracks ab und zu mal, dass er dann sagt, ey, da lasse ich den Soul-Loop einfach durchlaufen. Ey, wenn es passt, ist cool so. Also auch da machen, worauf man Bock hat. So, es ist jetzt, ich würde da jetzt nicht von einem Hype sprechen und dann fühlt man sich gezwungen, das auch so zu machen. Ich glaube, man hört dann halt einfach auch bei den Leuten immer, auch bei den Rappern, was hören die privat so für Musik, und wenn die dann halt aktuellen New York Underground oder US Underground hören, dann wird sich das hier und da auch mal einschleichen.
Ja.
Und vielleicht das eine oder andere Dup-Dup-Adlib.
Du hast schon vorhin gesagt, dass du gerne mehr Zeit hättest, um an Knöpfen zu drehen und rauszufinden, was sie tun. Hast aber zu viel andere Sachen zu tun. Das kann ich erstmal zu 97.000% nachfühlen. Auch ich würde den ganzen Tag am liebsten Klavier üben. Und,
das ist zum Beispiel so eine Sache, das finde ich krass, dass du, ich kann halt gar keine Noten spielen. Das ärgert mich tatsächlich auch, weil das ist halt wirklich so eine Sache, da ich wüsste, es würde Moloko Plus Produktion einiges an Arbeit oder an Zeit ersparen und noch auf ganz andere Level hieven, weil, ja, da bewundere ich dich natürlich für das Klavierspiel.
Oh, Moloko.
Aber nur dafür. Und für deinen Look, Alter, die Haare.
Ich, ja, die so, sind fly,
so lange Alter. Haare habe ich dich noch, mit nee, so langen Haaren habe ich dich noch nie
nicht
gesehen.
Nee.
Geh so bitte nicht zur Bank, ja. Nur ein kleiner Tipp.
Ja, danke für die Modetipps und für die Blumen. Ich habe mich auch immer gefragt, weil du ja, also jetzt mache ich eine ganz schlechte Überleitung, wie kriege ich das
okay hin?
Naja, pass auf, schlechte Überleitung, let's go. Also da du ja sozusagen so viel zu tun hast, fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und dann könnte man sagen, weil ich habe das auch in der Introduktion zu dir für dich gesagt, und zwar, dass du im Prinzip einer der Selfmade-Man im Hip-Hop-Zirkus in Deutschland bist. Und das meine ich so, weil du tatsächlich alles selber machst. Und also wenn ein Herzbube-Album von Morlock Dilemma rauskommt, dann zähle ich jetzt mal auf und sag mal, wenn ich bei irgendwas falsch liege. Ja, also du suchst die Samples raus und machst die Beats.
Moloko Plus macht das, ja.
Okay, Moloko Plus macht das. Ja. Dann machst du die, dann schreibst du natürlich die Texte, ist klar, du rappst sie selber, du machst die Aufnahmen selber, du editierst deine Sachen selber, du mischst deine Sachen selber.
Ah, okay, da ist schon der erste Einschub. Ich mach den Premix auf jeden Fall, also so, dass ich sage, es klingt für mich okay, aber ich traue mich nicht an Vocal Mix ran zum Beispiel.
Ah, okay.
Keine Ahnung warum, also das hätte man sich wahrscheinlich jetzt auch in 20 Jahren mal antrainieren können, aber der gute Isotope, also Thomas Grump, der ja auch schon für den Großteil meiner Platten fürs Mix und Mastering zuständig ist, macht er einfach einen super Job. Und auch da ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man nicht alles selbst macht, weil man sonst da in so seinem, ja, in seiner Suppe kocht, weißt du? Und mal ein anderes Ohr zu hören, was auch vielleicht stößt einen, das Ohr stößt einen auf eine Sache. Also man hört das irgendwann vielleicht auch mal bestimmte Sachen nicht mehr. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich da noch jemanden habe, der dann noch so eine zweite Instanz ist.
Ja, okay.
Aber der Premix ist von mir.
Aber sag mal, genau, also die grundsätzliche Vision und alles bleibt bei dir.
Auf jeden Fall. Ich sitze auch beim Mixen daneben, also es ist jetzt nicht so, dass der da der hat schon seinen Stil, aber ich bin da natürlich auch involviert, ja.
Ja, dann hast du Grafiker, die dir Grafiken machen, mit denen du wahrscheinlich auch zusammen sehr klare Vorstellungen hast, wie du das haben
möchtest. Die bringen sich auch sehr ein. Das ist auch wichtig, dass das jetzt kein einfacher handlanger Job, wo da meine Visionen nur so durchgeschliffen werden, so, sondern die bringen sich ein. Das ist halt auch extrem wichtig, dass ich das mit denen mache. Aber klar, die Ideen machen wir auch zusammen, oder ich sammle denen dann halt Beispiele zusammen. Also klar, da ist man auch.
Du hast ja, aber es merkt, das sieht man ja daran, dass du sozusagen, egal mit welchem Grafiker du arbeitest, dass man immer sieht, okay, das ist, das hat schon alles ein Faden so, ne? Selbst wenn man jetzt
Vielleicht mittlerweile ist
jetzt ist mittlerweile, mal von dem Ego-Shooter-Cover abgesehen, sage ich mal, hat das schon dann ab einer gewissen ab weiß ich nicht, 2004 oder 5, hat es dann schon so eine ganz klare Handschrift. Okay, das ist das. Und dann würde ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge für einen Rapper, für einen Produzenten vielleicht noch etwas, was er sonst auch macht, wenn er instrumentale Sachen macht, aber spätestens als Rapper ist das schon dann etwas mehr als ein Usus. Und dann kommt die Platte raus. Und dann bist du da sozusagen tatsächlich jemand, der die Selbstvermarktung, und damit meine ich jetzt gar nicht das Promo-Game, sondern tatsächlich das, wie kommt das Produkt zum Endkunden, zum Fan, auf eine Art und Weise betreibst, wie das wenige in Deutschland machen, und schon gar
aber
nicht
mittlerweile so mehr, aber mittlerweile immer mehr, also worauf du anspielst, ich hab das Label halt irgendwann selber gemacht. Also da muss man aber auch sagen, die Entwicklung dahin war auch alles, das waren logische Schritte. Also es gab quasi nie diesen einen Deal, den man vor die Nase bekommen hat, wo jemand sagt, hier, da hast du 50.000 oder diese Eigentumswohnung soll jetzt dir gehören, übergib mir jetzt die Rechte. Das gab's halt einfach nie und irgendwann hat man da auch nicht danach gefragt, gesucht oder man hat sich halt selber rausgebracht, so, ne? So dieser klassische Untergrundweg. Und da gab's halt verschiedene Labels von Kumpels von mir, also Snuff Pro, das ist so das Label mit meinen Atzen aus Leipzig gewesen. Das war dann aber irgendwann auch zu aufwendig und ein, zwei Moves, Business Moves gemacht, die nicht schlau waren. Da hat der Kollege das dann eingestellt. Liebe Grüße an dieser Stelle an Minter, die sind ja auf anderem Wege sehr erfolgreich geworden. Die vertreiben diese Loop-Dosen. Die Graffiti-Leute wissen Bescheid. Und dann gab es Spoken View aus Berlin. Da wurde das dann auch irgendwann eingestellt, weil die liebe Kathleen dann halt in Mutterschaftsurlaub gegangen ist. Und dann habe ich es irgendwann quasi selbst übernommen und selbst raus, also selber gemacht. Das ist jetzt das aktuelle Label, Mofo Airlines. Und da gab es auch immer einen Shop dazu. Also so dieser Selbstvertrieb ist halt auch immer ein Ding gewesen, der dazugehört hat. So, weißt du, spielst viele Auftritte, verkaufst da. Da stehst du halt auch am Merchstand, so, du hast einen Kontakt mit den Leuten. Und jetzt mache ich das auf einem Level, wo ich sage, ich drück da schon ganz gut was raus. Aber gleichzeitig ist es ja eine One-Man-Show und da mache ich natürlich nicht die kompletten Auflagen selber. Da würde ich ja nur noch hier hocken und Pakete verpacken. Ich nehme einen bestimmten Bruchteil von einer Auflage raus, den verticke ich über meinen eigenen Shop. Und dann gibt es natürlich so die klassischen Partner wie, also ganz wichtig, Hip-Hop-Vinyl oder HAV und Vinyl Digital und eine Handvoll Stores über Deutschland verteilt, die halt Plattenläden noch sind, klassische Plattenläden. Genau, darüber verticken wir. Amazon habe ich auch noch einen Shop. Also es sind so Sachen, die, wo ich sage, das ist halt ein Teil von meinem Game. Da bleibt halt, klar, es gibt ja auch eine Marge für einen Vertrieb. Da steckt man sich halt einfach ein bisschen was ein. Es ist zwar Arbeit, aber ich finde es auch ganz gut, dass es sich manchmal auch wie Arbeit anfühlt und jetzt eben nicht nur dieses in den Tag reingelebt und ach, worüber könnte ich heute denn mal schreiben, sondern dass du halt auch noch einen ganz normalen, im Sinne in dem Fall, einen ganz normalen Job hast, wo du sagst, okay, ich muss Mails bearbeiten, ich muss, ich sag jetzt mal, auf Label-Ebene mit Presswerken arbeiten, einfach damit du nicht komplett davon schwimmst, weil das reine Künstlerleben, das Künstlerleben, das verlockt zu sehr in so einen Müßiggang irgendwann überzugehen und dann bist du nämlich irgendwann gar nicht mehr produktiv oder arbeitest irgendwelche Deadlines ab, so, oder auf sowas hatte ich nie Bock, ich wollte auch nie nur Mucke machen, um halt irgendwie, ich muss ja Geld verdienen, so, sondern wenn sich's halt richtig anfühlt und wenn ich dafür halt ein paar Platten selber verpacke, dann ja, also ich fühle mich da in dem Weg bestätigt, weißt du?
Ja, ich kann
und das machen aber viele, also sorry, noch den Einschub, ich habe aber das Gefühl, so klar, stehe ich da vielleicht so für, im Untergrund so, habe ich da vielleicht so ein Standing oder dass die Leute das, wenn sie von Selfmade dann reden, das mit mir in Verbindung bringen, aber ich beobachte ja auch, der Kollege Döll hat das ja jetzt auch, die gemacht gehabt bei seiner letzten Platte, dass er quasi alle Platten von zu Hause verschippt hat. So, da ziehe ich auf jeden Fall einen Hut, weil das ist auf jeden Fall eine mehrwöchige, stupide Arbeit, auf die man eigentlich keine Lust hat, außer es ist halt Lockdown. So, das war ganz gut im Lockdown von zu Hause arbeiten. Aber ich sehe, es gibt verschiedene Leute, die halt dazu wieder hingehen, sich eigene Shops aufzubauen, eigene und die selber zu shippen, weil halt, ja, da kannst du halt dann auch mal mit, weiß ich nicht, selbst eine 500er Auflage lohnt sich dann ganz gut.
Ja, voll. Und das ist, was du vorhin gesagt hast, kann ich auch zu 100% nachvollziehen mit dem, nicht nur in dieser Künstlerblase zu sein. So. Also ich merke, dass ich mich manchmal auch freue, wenn ich so stupide Aufgaben mal machen kann. Ja, weil also ob das dann irgendwelche Labelarbeiten sind, ob es Abrechnungen sind, ob es Sachen verpacken ist oder wie auch immer. Weil man da irgendwie, also ich das Gefühl habe, ich kann dann da nichts falsch machen, weißt du? Also und ich muss keine Entscheidungen treffen, so, ne? Also klar musst du dann auch Entscheidungen treffen, aber es ist nicht so wie, okay, nehme ich jetzt, kann der Beat so bleiben, muss das so, okay, was ist jetzt die neue beste Idee, die ich jetzt gerade habe? Richtig. Dann ist halt so eine Abrechnung, die gibt's halt nur Einsen und Nullen und dann hast du trotzdem aber nicht das Gefühl, du hast den Tag so...
Richtig.
Du hast so in den Tag gebumst, sondern du bist irgendwie, hast trotzdem was zu Ende geführt und hast halt vor allen Dingen was zu Ende geführt, was im Studio immer so ein bisschen schwieriger ist, tatsächlich zu sagen, so jetzt aber auch fertig.
Na, es ist doch schwierig, auf Knopfdruck halt so kreativ zu sein immer. Das meine ich halt, ne? Genau. Also wenn ich jetzt sage, oh, ich muss die Woche aber jetzt das und das abliefern, ich glaube, das ist die schlechteste Herangehensweise an künstlerisches, was auch immer, weißt du? Also ich glaube so ein bisschen, also klar, ist ja auch viel Handwerk dabei. Wenn ich mich jetzt zwinge, einen 16er zu schreiben, dann geht das auch. Aber so die so ein bisschen diese romantische Vorstellung vom Musenkuss und dann, dass man dann loslegt, weil man berufen dafür ist, daran kann man schon noch glauben, ja, und sich die restliche Zeit dann halt mit Abrechnung rumärgern. Und da, vor allem da ist halt wirklich so, da kommt der Knack ja rum, weißt du, so. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich mich hinsetze und eine Woche lang Pakete packe, verdiene ich mehr, als wenn ich jetzt einfach nur die Platte in Vertrieb gebe. Wobei, jetzt müsste ich überlegen, ob ich jetzt Unsinn rede. Aber es ist auf jeden Fall, da bleibt schon was hängen. Und ich freue mich auch über jeden, wo ich sehe, ey, mach das selber so. Dieses Mantra bete ich schon seit Jahren vor mir hin. Es ist halt Arbeit, ne? Also es gibt ja auch Künstler, die sagen so, ey, Alter, Dicker, ich habe da gar keinen Bock, ich will nicht hier in Verpackungskartons leben und bla und blub. Okay, kein Problem, aber dann jammer nicht über deinen Deal, so, weißt du? Oder dann verkauf halt mehr Platten, so, weißt du? Aber also so ist, wie gesagt, es hat sich ja irgendwann halt nicht für mich die Frage gestellt, 20.000 LPs von einem Album zu verkaufen. Hat sich halt nicht ergeben. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich kann aber irgendwie trotzdem davon leben, wenn ich halt mehr mache oder wenn ich halt, ja genau, wenn ich halt mehr mache. So, man muss halt dann fürs Geld halt auch arbeiten, so, weißt du? Und mich stört das nicht. Ich finde das jetzt auch nicht, also ist jetzt nichts, wo ich Applaus verlange, sondern im Gegenteil, es ist halt Arbeit, so, weißt du? Ich habe früher halt neben der Mucke halt noch normal gearbeitet, so, weißt du, um jetzt nicht um die Mucke zu finanzieren, aber um zu sagen, okay, Mucke alleine reicht jetzt nicht, so von irgendwelchen 500 € Gage und so kann ich jetzt keine Miete zahlen, so. Aber irgendwann findest du da deinen Weg und mittlerweile, also jetzt hatten wir diese Corona-Zeit, ich war froh, dass ich den Shop hatte, so, ne? Also ich war froh, dass ich zumindest nicht nur ein Standbein hatte, sagen wir es mal so.
Ja, kann man, also das ist natürlich erstmal eine ganz logische Erklärung zu sagen, man macht es selber, weil dann bleibt mehr übrig und das macht immer Sinn, wenn man die Zeit dann dafür auch hat. Ja, wenn du natürlich irgendwie, sag ich mal, mit jedem Song, den du schreibst, keine Ahnung, 50.000 € verdienst, dann könnte man wahrscheinlich sagen, okay, dann setz dich doch lieber 2 Wochen hin und schreib einen Song, hast mehr verdient als das, was du sparst.
Dem ist leider nicht so.
Genau, aber so an den Punkten sind wir alle nicht. Ich habe immer mich gefragt, das ist der eine Grund, aber du bist auch ganz konkret immer, glaube ich, hast vermieden dann trotzdem dich bei der, wie heißt diese Charts? Verein, keine Ahnung,
das fragst du mich
Media das. Control oder so, irgendwie das werten zu lassen, ja. Und ich sag mal, gerade in den Zeiten, wo Deutschrapper ja über Chartpositionen und verkaufte Einheiten und dies, das. Es geht jetzt ein bisschen zurück, weil natürlich Einheiten nicht mehr so verkauft werden und Charts auch immer egaler werden in Zeiten von Streaming und Playlisten.
Schön, wie du meine Antwort jetzt schon vorwegnimmst. Aber naja, erzähl weiter.
Aber es gab ja Zeiten, also ich sag mal, vor 10 Jahren hast du das ja auch schon so betrieben, wo man sich vielleicht auch den ein oder anderen Mainstream-Aufmerksamkeit mehr. Ich meine, für dich wäre das ja ein Klacks gewesen, zu sagen, ich gehe jetzt vielleicht über Amazon oder was auch, Saturn, Mediamarkt und verkaufe dann dadurch vielleicht auch nochmal ein paar Einheiten mehr, weil ich mehr Leute das sehen. Und bei den Sachen, die du mit Special Boxen und so, das wäre ja für dich ein Klacks gewesen, da irgendwie oben in den Charts auch mitzuspielen. Das hast du aber ganz bewusst, nehme ich an, auch nicht gemacht. War das vielleicht auch ein Grund, dass du gesagt hast, okay, ich will mich auch diesem Druck gar nicht aussetzen? Weil wenn dann einmal irgendwie das eine Morlock-Dilemma-Album, weiß ich nicht, Top 5 oder Top 10 oder was auch immer gechartet ist, dann ist das so eine Messlatte? Oder war dir das einfach immer komplett egal? Weil ich meine, businesstechnisch, und du musst ja auch davon leben, ist es natürlich etwas, wo man hätte sagen können, okay, vielleicht kriege ich dadurch aber die ein oder andere höhere Gage für meine Live-Sachen.
Ja, das kann sein. Also da kommen so viele Sachen jetzt. Ich könnte jetzt da alleine eine Stunde über das Thema reden. Es ist jetzt nicht ganz so viel von langer Hand geplant, wie das jetzt vielleicht kommt. Also so dieses Bewusste, das ist da auch nicht. Also es hat halt für mich nie Sinn ergeben. Ich glaube, wir hatten einmal einen Groove Attack Deal. Das war noch in den Nullerjahren bei Omnipotenz in D-Moll. Da standen wir kurz vor der Top 100 und dann war dann verpeilt worden, noch einzureichen oder ey, keine Ahnung, das waren aber noch andere Zeiten so, da hatten wir halt auch, da hättest du ein paar tausend CDs gebraucht, um irgendwie in die Top 10 zu kommen. Heutzutage ist es ja auch, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, so ist es ja ein einziges Geschiebe und Gegucke, es geht gar nicht mehr um den einzelnen Posten, sondern es geht darum, packe ich noch einen Pullover und einen Vaporizer mit rein, so. Alter, sorry, das ist Ich weiß nicht, was es dann am Ende noch bringt, so, weißt du? Ich will zum Beispiel halt auch nicht mit diesen Vertrieben zusammenarbeiten müssen, wo ich einfach nur 20% abdrücke, nur um da halt mitzuspielen, so, weißt du? Ganz viele Jahre, muss man auch sagen, wir haben ja wirklich immer viel über HFV verkauft und ganz viele Jahre waren die zum Beispiel gar nicht da gelistet. Das heißt, alle Platten, die ich da verkauft habe, oder hätte, wären gar nicht gelistet gewesen. Und dann hat sich schon erledigt gehabt, so, weißt du? Wozu dann, also wenn ich mitspiele, dann all in. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, also so eine richtige Rechnung konnte mir bisher niemand aufmachen, dass man sagt, wenn du so und so gechartet bist, kannst du so und so viel Geld mehr verlangen, bla bla bla. Ich habe mich da nicht mit auseinandergesetzt, weil es klang halt nur nach einem Ego-Streicheleinheiten und die brauche ich nicht. Also das Ding ist so, also ich gucke halt wenn ich Streicheleinheiten brauche, gucke ich auf mein Konto. So, weißt du? Und ich bin mir sicher, dass
das übrigens diesen Satz, den wäre ich als Teaser-Satz.
Nee, für den bitte Podcast nicht. Also, das ist ja wirklich also, überhaupt nicht. Also, so, ich sag nur so, das weiß ich nicht, ob es mich mit 20 gereizt hätte, aber so eine Chartplatzierung hat nie eine Rolle. Also, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat, aber irgendein Interview hatte ich gelesen, so vom, auch aus dem näheren Umfeld, die meinten, ja, ich habe dann als Kind immer davon geträumt, mein Top 10 zu sein. Hatte ich nie, Alter. Das ist mir scheißegal. So. Also, weil der Rest, der dort in den Top 10 ist, ist halt in meinen Ohren halt Trash. So, warum soll ich auf eine Party gehen, wo Leute sind, die ich nicht mag? So, weißt du? Und es bringt mir keinen Geldvorteil. Ich hatte mal ein interessantes Gespräch, jetzt muss ich überlegen, ob ich den Namen nennen soll, mit einem langjährigen Chef von Groove Attack, wo man aber auch auf einem, sag ich jetzt mal, fast schon freundschaftlichen Vertrauensverhältnis reden konnte. Und zu dem meinte ich so, ey, pass auf, wenn ich euch 20%, wenn ihr mir 20% abzwackt, ja, dafür, dass ich in euren Vertrieb gehe, dann möchte ich von dir eine Bestätigung und eine Garantie, dass ich auch 20% mehr verkaufe. Und solange du mir die nicht gibst, so, dann komme ich nicht zu euch. Und ich meine, ey, was sind das für Deals, Alter? Wo ich irgendwie ohne eine Garantie, also es mag jetzt völlig hängen geblieben klingen, ist es auch, aber so habe ich halt immer getickt, so, dann da sage ich so, ey, dann arbeiten wir halt nicht zusammen, wenn du, also, weiß ich nicht, ich gehe ja auch nicht zu einer, na gut, der Bankvergleich wird jetzt hinken, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also es haben sich so Prozesse einfach so in dieser Musikindustrie so eingeschliffen, die wurden nicht hinterfragt und bla blub. Und ich habe manche Sachen einfach nicht, vielleicht aus mangelndem Intellekt oder so, kann durchaus sein, einfach nicht kapiert und habe die dann halt nicht gespielt, habe andere Wege gesucht. Ich habe mich natürlich auch geärgert, das muss man fairnesshalber sagen, wenn dann halt irgendwie Artikel erschienen sind, das ist halt einmal passiert, aber wo dann hieß so, ja, bla bla bla, Hiob und Moloch Dilemma, zwar krasse Untergrundtypen, aber nie gechartet, wo ich mir so dachte, ey Dicker, Alter, wenn du so formulierst, so, dann finde ich, das ist auch, wären wir gechartet, so halt, weißt du, also ich kenne ja die Umsätze und ich kenne auch vergleichsweise Umsätze, aber das reicht, wenn ich es für mich weiß, so, es kam noch nie jemand an, der mich dann schlechter behandelt hat, weil ich da halt irgendwie nicht mitspiele. Und was du zum Beispiel jetzt sag ich jetzt mal, das Verhältnis von Chartplatzierung und Festivalgagen und so betrifft, da spielen dann auch wieder andere Sachen eine Rolle, Alter, in welcher Booking-Agentur ich bin und so. Es ist doch eh alles eine übelste, alles nur eine Seilschaft-Geschichte. Jeder kennt jeden. Und weil ich da auch nicht mit denen nach den Regeln spiele, so, sondern in meinem kleinen Team bleibe, so mit dem Axis zusammen, drauf geschissen so halt, ne? Also die können das Spiel spielen, aber von mir braucht sich da jetzt auch keiner aufbauen und sich auf seine Top Ten irgendwie einen runterholen, so, weißt du? Abgerechnet wird am Schluss, Freunde.
Nein, du hast vollkommen recht. Ich kann das auch, das macht vor allen Dingen, gibt dir ja auch der Erfolg recht. Das ist einer fürs Phrasenschwein.
Meine Zufriedenheit gibt mir recht. Das ist der Punkt. Ja. Ich brauche ja keinen Erfolg, ist eh so eine Sache. Also wenn du wirst wahrscheinlich viel mehr, weil du da ja auch noch ein bisschen tiefer drin steckst und auch Leute kennst und so, du kennst garantiert die eine oder andere Anekdote, wie da auch beschissen wird, um da halt irgendwie sich hoch zu pushen. Also ich meine, früher, als wirklich noch um CDs ging, man, diese ganzen Skandale, in Anführungsstrichen, wo Labels zu 10.000 die Platten selbst aufgekauft haben, in der Hoffnung, dass durch die eine Chart oder durch die eine starke Chartwoche dann in der zweiten die Platten gekauft werden. Alter, was ist dann dieser Preis am Ende wert, so, weißt du? Wenn ich mich da eh hinmogel. Oder mit den Streaming-Zahlen, das ist ja auch, der Drops ist ja auch gelutscht, so. So, und das kann man ja weiter treiben, auch Playlisten, Games. Alter, das sagt dann nichts über die Qualität aus, wenn ich dann irgendjemand kenne, der mich dann da rein... der mich da reinholt, so halt, weißt du, oder wie auch immer. Also, so ist halt das Spiel so, weißt du, man kann also entweder das Spiel hassen oder sich dann halt versuchen, sein eigenes Spiel aufzubauen. So. Und das ist so ein bisschen das, was ich halt versuche seit Jahren. Und ein paar Sachen funktioniert es richtig gut, ein paar Sachen funktioniert es noch nicht gut, so, aber ja. Alles gut. Am Ende des Tages fühle ich mich gut mit dem, was ich mache. Ich kann die Musik rausbringen, auf die ich Bock habe, so, verdiene damit mein Geld. Man sieht, dass ich nicht an Hunger leide und das reicht ja eigentlich schon. Und ich kann hier schön um 12.30 Uhr mir einen Wecker stellen, um mit dir ein Interview zu machen, so, weißt du? Also wo gibt's denn sowas?
Ja, du hast recht. Das ist auf jeden Fall für dich, macht das.
Und auch meine Mutter kann mit erhobenem Haupt durch die Straßen gehen. Nimm das als Trailer.
Ja, okay, ich nehm das als Trailer. Ey, lieber Dilemma, lieber Herr Morlock.
Wir sind durch.
Wir sind am Ende.
Prima.
Ich würde dich noch bitten, also du hast jetzt noch mal kurz Zeit für Promo, kannst noch mal die aktuelle Platte
und dich noch kommt denn so die, süß boah, an der Alter, Nase sorry, mein, ich war trainieren, ne? Und ich habe mich auf jeden Fall nicht richtig gedehnt, Alter. Ich bin, egal.
Ich kann das so
Wann kommt denn die Sendung raus? Wann kommt denn die Sendung raus?
Ja, also jetzt.
Dieses Jahr noch?
Nee, auch wenn ich. Vielleicht morgen oder so sogar schon.
Ach so, also, ja, ey, aktuelle Platte hier Morlocko Plus, beziehungsweise Eloquent, der liebe Eloquent aus Wiesbaden versus Morlocko Plus. Die haben eine Scheibe gemacht, also Produktion Morlocko Plus, Eloquent rappt darauf. Sehr schönes Ding, ist seit Donnerstag Nacht im Vorverkauf. Checkt das aus, also ging schon richtig was ab. Das Ding heißt Scheitern als Kunst, ist auf jeden Fall jetzt die aktuelle Geschichte, da kommt jetzt auch ein Video raus und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Platte ankommt. Die Platte davor mit dem Herrn Arzt dem SK war auf jeden Fall, muss man wirklich sagen, krasser Erfolg. Bin ich wirklich überrascht gewesen. So auch stückzahlenmäßig hätte ich nicht gedacht, mit dem ich meine, wir reden ja noch, es ist ja noch während Corona entstanden und den Produktionsaufwand auch für Promo, den Promoaufwand, der war relativ gering aufgrund der aktuellen Situation. Wir hatten nur ein Video und haben halt hardcore geschippt. Also da muss ich echt sagen, auch Props an alle, die uns supporten. Letzten Endes kann ich mich hier auch nur so breitbeinig hinstellen, weil halt da draußen Leute sind, die sagen, ey, ich feiere das, ich supporte das. Also an der Stelle wirklich von Herzen Dank. Hier mein Ehrenwort, dass wir da einfach weiter qualitativ hochwertige, okay, das klingt jetzt echt nach so ein bisschen Verkaufstext. Also ich wollte nur sagen, ich gebe Gas. Für mich ist es dann auch Motivation, wenn ich sehe, dass die Leute das feiern, dass man halt auch echt denen halt was bietet und dann halt eben nicht 3 Jahre wartet bis zum nächsten Ding. Genau, aber Scheitern als Kunst ist das aktuelle Projekt, das ist, check das bitte aus, ist, und ich werde auch noch, was kann man noch sagen, genau, mein Geburtstag feiern im September in Leipzig, im Coney Island. Eigentlich war da eine Minitour geplant, die haben wir jetzt aber verschoben.
Der Ex ist erzählt, ja.
Genau, wir haben die verschoben auf nächstes Jahr. Das wird aber großartig. Ich kann jetzt mal vorweg sagen, ich versuche bis dahin auch noch ein Album, ein Morlock Dilemma Album zu droppen, dass das so eine Art auch Album-Tour dann wird. Aber das sieht ganz gut aus. Und ich spiele aber so als kleinen Trostpflaster dann so ein Streaming-Konzert am 11.9. zu meinem 40. Und da könnt ihr gerne einschalten. Ich werde davor auch noch eine Single droppen, eine Morlock Dilemma Single, damit das dieses Jahr auch ein bisschen rap-technisch nochmal, dass man sich da nochmal hier gezeigt hat. Und ansonsten, genau, kauf Tickets für die Tour. Dann bin ich auch in Halle. Es sind tatsächlich noch ein paar Live-Dates reingekommen. In Wolfenort, über lustigerweise, wo wir heute drüber gesprochen haben, spiele ich Ende des Monats. Und nach Halle komme ich auch. Und ich hoffe, du kommst auch rum.
Natürlich, wie immer. Du weißt, wie
es endet. Im August irgendwann. Ja, genau. Sehr gut.
Aber ja, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass ich das Gefühl habe, aber kann auch sein, dass ich mich irre, aber dass du auf jeden Fall den Output nach oben geschraubt hast. Also ich war wahnsinnig überrascht, ja, wie viel auch der Kollege Morlocko Plus rausbringt. Also ich hatte
ja, der musste halt mal rauskommen, so, ne? Der hat sich gesagt, so all die Jahre.
Glaube ich, so fast gefühlt 2-3 Instrumentalplatten pro Jahr, dann irgendwie dann jetzt schon wieder eine neue Platte. Ich glaube, diese ganze, ich sag mal, Morlocko versus Sache, das sind jetzt auch innerhalb von gefühlt.
Ja, letztes Jahr von einem Jahr rausgekommen. Ja, genau. So. Also ich bin da auch wirklich, das macht mir gerade halt mega Spaß, das zu beobachten, wie Morlocko Plus diese Platten macht. Da ist jede Menge. Und ich sag mal so, es ist zwar, also das ist tatsächlich mein Anspruch, dass man nicht sagt, okay, ja gut, die Masse macht's so, sondern ich will schon, dass das so wie eigenständige Produktionen oder nicht wie Schnellschussvarianten, die es ja auch nicht sind, also wir geben uns da echt Mühe, dass das so wahrgenommen wird. So, und dass die Leute einfach
Kopfschütteln
sagen, wie machen die das nur? Wie geht das? Wie kann das passieren? Das ist ja unglaublich. So, das kann nur sein, dass Morlock Dilemma und Morlocko Plus 2 verschiedene Personen sind. Und so ist es auch, Freunde.
Nee, so anders kann ich es mir tatsächlich nicht vorstellen.
Also während der eine schläft, arbeitet der andere schon wieder, weißt du?
Ja, weil ansonsten könnte, wenn du jetzt sagst, du bist auch schon halb fertig mit einem neuen Morlock Dilemma Album.
Also, noch nicht ganz. Ich hab einige Skizzen, aber die Sachen, die ich jetzt fertig habe, die sind auf jeden Fall gesetzt. So, das ist schon mal wichtig und ich gebe jetzt auch ein bisschen Gas und vielleicht fahre ich auch noch mal irgendwo hin, wo es schön ist und schreibe dann mal nur und ich mache mich einfach locker und bin weiter produktiv. Das ist so der Ansatz.
Geil, super. Das freut mich. Dann bleibt mir nur übrig, mich zu bedanken für deine Zeit.
Ich bedanke mich
und
für die Fragen.
Freue mich auf den nächsten gemeinsamen
Umtrunk.
Genau, nennen wir es so. ansonsten, ihr bitte folgt dem Podcast auf Spotify und Instagram auf meinem
Podcast. Ach so, du musst auch mal auf meinen. Du musst auch mal in meinen Podcast kommen, siehst du, den habe ich auch noch.
Ach so, stimmt, du hast auch noch
einen Podcast. Ja, der ist ein bisschen jetzt eingeschlafen so, also weil tatsächlich der Tag dann irgendwann vorbei war. Aber The Breed muss natürlich auch mal vorbeikommen, müssen wir auch mal.
Dann
stelle ich dir dieselben doofen Fragen, die ich jetzt.
Genau, dann stellst du mir die Fragen und dann erzähle ich dir das. Das klingt doch nach einem Deal. Also folgt auf jeden Fall, hört euch, wenn ihr jetzt noch Lust habt, mehr vom eloquent daherredenden und dann auch meistens leicht angetrunkenen.
Na, heute nicht.
Ja, ich weiß, aber bei deinem Podcast bist du ja meistens auch noch angeschäkert. Ja. Das ist auch sehr lustig, also zieht euch das rein. Ansonsten, achso, wie heißt der Podcast?
Kamingeflüster mit Morlock Dilemma.
Morlock Dilemma gibt's auch überall. Ansonsten Instagram, Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen, abonniert meine Playlist, The Art of Chilling, und kauft die neue Platte von meinem Papichuro-Projekt, El Clásico, jetzt schon ein Klassiker, wie der Titel verrät. Gibt es auf jeden Fall auch im eigenen Labelshop, We Run This. Oh, Alter, ich habe noch nie so viel Promo gemacht, aber ich bin gerade voll.
Du vergisst immer eine wichtige Sache, und abonniert natürlich The Breed by OnlyFans.
Ja, genau. Das ist auch wichtig.
Da gibt es dann auch ein paar Fotos von unserem
genau.
Auch in Boxershorts.
Genau, da gibt es alles untenrum frei. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Die nächste Sendung kommt irgendwann. Ich sag nicht mehr wann, weil das setzt mich unter Druck, und mit Druck kann ich nicht umgehen. Morlock, es war inneres Blumenpflücken, wie immer.
Bis dann.
Adiosos.
Adios.